Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. 180 Länder saßen in Genf zusammen, um über einen zukunftstauglichen Umgang mit Plastik zu beraten. Ein geplantes Abkommen dazu ist vorerst gescheitert, obwohl es dringend nötig wäre. Ein Stoff, der heute gesellschaftlich vor allem als Problem betrachtet wird, im 20. Jahrhundert aber ein großes Versprechen war. Plastik. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem geht es um eine kontroverse neue Personalie bei der Wartburg-Stiftung, ein abgesagtes Theaterstück in Osnabrück und einen Tag vor der Vergabe der Leoparden beim Filmfestival in Locarno lassen wir die besten Filme nochmal Revue passieren. Auf der 78. Ausgabe wurden über 200 Filme gezeigt, darunter 99 Weltpremieren. Morgen Abend endet das Filmfestival in Locarno im Tessin am Lago Maggiore mit der Verleihung des Goldenen Leoparden. Über Favoriten und ein Fazit des Festivals kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski in Locarno sprechen. Patrick, was war das für ein Jahrgang und welche Themen haben denn so dominiert dieses Jahr?
Naja, ein prägendes Thema waren erste Werke, die sich direkt mit dem Krieg in Gaza auseinandergesetzt haben. With Hassan in Gaza heißt ein Film, montiert aus alten VHS-Kassetten einer Reise des Regisseurs im Jahr 2001 auf der Suche nach einem alten Freund. Und durch diese Erzählmethode aus einem persönlichen Archiv wird auch plötzlich ein Archiv eines Ortes, den es in der Form nicht mehr gibt. Eine Erinnerung an Menschen, an Häuser, an Infrastruktur, die jetzt so nicht mehr existieren. Und das zog sich weiter durch andere Filme. Es gab einen Wettbewerbsfilm, einen Dokumentarfilm aus dem Libanon über die Zerstörung der letzten zwei Jahre im Südlibanon. Auch da Bilder von Trümmern und Tod, von Trauer und Wut. Ähnlich wütend übrigens auch wie der einzige israelische Film auf dem Festival, Some Notes on the Current Situation von Aaron Kollerin. Er positioniert sich auch ganz stark gegen die Regierung Netanyahu, erzählt in kleinen Episoden von der Hilflosigkeit nach dem 7. Oktober in Israel, ist sehr kritisch gegen die eigene Regierung, aber auch aus einer persönlichen Verzweiflung heraus ist dieser Film entstanden. Und so wurde in Locarno deutlich, wie schwierig es bleibt, in diesem Konflikt eine klare ästhetische Haltung zu finden. Es ist noch zu früh, hat man das Gefühl. Die ersten Bilder aber zeugen von den Gefühlen ihrer Macher und die sind roh, direkt, deshalb auch angreifbar, aber immer ehrlich.
Jetzt gibt es einen deutschen Film, der durchaus als Favorit gehandelt wird, Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmeier. Wie passt der in das, was du uns jetzt gerade geschildert hast?
Ja, auch bei diesem wirklich sehr herrlichen Film geht es auch um den Kampf der Narrative. Diesmal nicht im Nahen Osten, sondern in Ostdeutschland. Sangerhausen, da spielt diese Geschichte erst übrigens im 18. Jahrhundert bei einem Hausmädchen, das ganz begeistert ist von der Dichtung von Novalis und sie darf sogar seinen Nachttopf entleeren. Und dann springt der Film ins heutige Sangerhausen nach Sachsen-Anhalt, die Stadt mit den legendären Rosen und erzählt von zwei jungen Frauen, einer iranischen YouTuberin und einer Kellnerin, die nach einer Heimat suchen. Und das macht diesen warmherzigen Film so politisch, denn Julian Radlmeier, der Regisseur, fragt, wer darf in Sangerhausen zu Hause sein? Was ist die Identität des Ortes? Ist sie geprägt durch Mythen wie den Kyffhäuser-Mythos, durch Novalis oder eben durch die Geschichten dieser iranischen Einwanderin? Und damit positioniert sich dieser Film und wagt einen Blick in den Osten, der sehr zärtlich ist, aber immer ehrlich. Er will neue Mythen stiften und sich, und da wird der Film wirklich politisch, gegen alles zu stellen, das diese Landschaft für Parolen missbrauchen möchte.
Du wolltest auch über einen anderen Film sprechen, nämlich Dry Leaf von dem in Berlin lebenden Georgier Alexandre Kuberice. Das ist ein Roadmovie, auch ein Favorit für den Goldenen Leoparden?
Mein absolutes Festival-Highlight und sicherlich der Film, der bleiben wird. Das ist ein knapp dreistündiges Roadmovie durch das heutige Georgien. Ein Vater sucht seine Tochter auf verlassenen Fußballfeldern in ganz Georgien und so zieht er los mit einem unsichtbaren Freund der Tochter übrigens und findet ein Land vor, voller Naturschönheit, aber auch voller Verfall. Es ist ein Film, der sehr stark über Abwesenheit nachdenkt und das Besondere ist die Bildgebung. Alexandre Kuberice, der Regisseur, hat in einer sehr niedrigen Auflösung gedreht. Also das heißt, die ganzen drei Stunden ist das Bild immer unscharf. Es wird nie scharf gestellt. Und dadurch flutet er die Leinwand mit einem wunderschönen digitalen Impressionismus. Und somit wird der Film auch zu einem ästhetischen Statement. Die Frage, was ist ein schönes Bild eigentlich? Müssen es immer diese schönen kadrierten Bilder sein? Und genau für solche Entdeckungen, für die fährt man nach Locarno.
Vielleicht noch ganz kurz zur Retrospektive. Dieses Jahr geht es da um das britische Nachkriegskino. Warum ist diese Epoche eine Wiederentdeckung wert?
Es ist eine Ehrenrettung eines populären Kinos, das lange Zeit als große Flaute galt. Ja, die 40er, 50er Jahren waren aber sehr innovativ, sehr spannend, weil über Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg nachgedacht worden ist. Über ein Volk, das zwar gewonnen hat, aber dann doch mit Armut und Kriminalität konfrontiert war. Und an der gleichen Stelle befindet sich Großbritannien etwa heute wieder. Ein Wendepunkt. Nach dem Brexit stellt man sich die Frage, wo ist unser Platz in der Welt? Und jene Filme dieser Zeit kreisen um diese Fragen mit historischer Dringlichkeit und großartigen Geschichten.
Patrick Wilinski live vom Internationalen Filmfestival in Locarno. Morgen werden dort die Leoparden vergeben. Wilde Tiere, ganz ungefährlich, gibt es auch hier auf der Wartburg. Der Künstler Moritz von Schwind malte hier Mitte des 19. Jahrhunderts unter anderem ein Fresko der Löwenbändigung durch den römisch-deutschen Kaiser Ludwig IV. Eine Zähmung anderer Art könnte nun auf die Wartburg-Stiftung zukommen, denn die hat heute den Kunsthistoriker Martin Eberle als neuen Direktor berufen. Eberle wurde zuletzt von seinem Posten als Leiter des Museumsverbundes Hessen-Kassel Heritage entlassen, weil er sich rassistisch geäußert hatte. Dafür entschuldigte sich Eberle zwar im Nachhinein, ihm eilt aber auch durch seine Tätigkeiten davor der Ruf voraus, im Umgang eher schwierig zu sein. Die Auswahlkommission stellt nun seine fachlichen Kompetenzen sehr in den Vordergrund, um die Entscheidung zu begründen. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, hat die Pressekonferenz der Wartburg-Stiftung heute verfolgt. Die Auswahlkommission wusste also, wen sie sich an die Wartburg holt?
Natürlich wusste sie das. Der Fall hat ja, der Kasseler Fall hat damals schon mächtig gekracht in der Kulturszene, zumal man Martin Eberle ja auch kennt in Thüringen aus langjähriger Arbeit von ihm hier. Aber man hat heute versucht, den Kassel-Bezug sehr flach zu halten. In der Pressemitteilung des Kultusministeriums steht zum Beispiel, in Kassel führte eine öffentliche Kontroverse dazu, dass sich Professor Eberle nach einer neuen Herausforderung umsehen musste. Das ist schon sehr freundlich formuliert. Das Problem aus der Wartburg ist, es musste sehr schnell gehen. Die Vorgängerin als Burghauptfrau ist erkrankt. Die Wartburg ist in großen Schwierigkeiten. Sie hat sehr, sehr viele Gäste, fast 500.000 pro Jahr. Das Hotel ist geschlossen, weil die Gruppe insolvent gegangen ist. Das heißt, die Wartburg ist jetzt nicht ausreichend finanziert. Es gibt einen Investitionsstau, es gibt bauliche Herausforderungen. Und dann kommt noch die Auswahlkommission dazu. Die ist aus dem Stiftungsrat der Wartburg gegründet worden. An der Spitze steht eigentlich der Minister. Der hat sich von seiner stellvertretenden Abteilungsleiterin vertreten lassen, da er erstmal in der Regierung um andere Probleme sich kümmern muss, der Kultusminister. Wartburg war also nicht oberste Priorität. Da hat man auf die Fachkompetenz Eberles vertraut. Eberle kann groß denken und er kann bauen. Und der Kultusminister Christian Tischner, CDU, sagte zu dem Eklat in Kassel heute bei der Vorstellung von Eberle als neuer Burghauptmann.
Es ist kein Geheimnis, dass in der Vergangenheit es auch kritische Herausforderungen gab. Und wir haben diese in der Tat offen im Auswahlgespräch thematisiert. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass die fachliche Kompetenz seine Erfolge in Thüringen und auch seine Bereitschaft, aus Erfahrungen zu lernen, deutlich überwiegen. Wir brauchen hier einen Macher, der sofort mit 150% loslegen kann.
Das war also Christian Tischner, der Kultusminister. Und ich habe nochmal nachgefragt bei ihm, sind Sie sich wirklich sicher mit der Personalie? Und er sagte, ja, das war sicher ein dummer Fehler von Eberle in Kassel, aber...
Aber für die Wartburg ist es in dieser Situation jetzt natürlich auch ein Vorteil, dass wir jemanden haben, der mit großer Expertise und Erfahrung loslegen kann.
Und das kann man auch so hören, einen mit dieser Fachkompetenz hätte man ohne diesen tiefen Fall vorher vielleicht gar nicht bekommen für die Wartburg.
Du kennst Martin Eberle ja noch aus seiner Zeit als Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Wie ist er denn da aufgetreten?
Man muss sagen, er hat Großes erreicht für das Gotha Schloss. Er hat einen Masterplan entwickelt, er hatte wirkliche Ideen für das großartige Ensemble von Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum, hat viel Geld organisiert, bedeutende Ausstellungen rangeholt, hat aus dieser Rumpelkammer Naturkundemuseum wieder ein erstrangiges Kunstmuseum gemacht und hat sich dabei aber auch nicht nur Freunde gemacht. Er ist selbst herrlich aufgetreten, arrogant, cholerisch, wurde auch mal Sonnenkönig genannt von seinen Mitarbeitern, hat sich immer mal wieder im Ton vergriffen. Ich habe das auch mal erlebt bei einer Landesausstellung, da kamen die Kuratorinnen von ihm, Prinzessinnenkrönchen überreicht als Dank und der Direktor der Museen-Klassik-Stiftung bekam als Thronersatz einen Emaille-Pisspot. Also das war nicht besonders geschmackvoll, das fanden auch nicht alle witzig, aber Eberle ist halt so eine schillernde Diva mit allen Vor- und Nachteilen.
Die Wartburg, muss man ja sagen, ist nicht irgendeine Burg. Martin Luther hat dort das Neue Testament ins Deutsche übertragen. Sie war Treffpunkt der Demokratiebewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie ist heute aber auch Symbol für Nationalisten und auch für Rechtsextreme. Das bisherige Auftreten von Martin Eberle betrachtet, ist er der Repräsentation dieses ja nicht ganz einfachen Ortes gewachsen?
Man kann es nur hoffen. Also ich glaube, seine Diversitätsbemühungen in Kassel, die ja auch viel Geld gekostet haben, waren wohl durchaus ernsthaft und glaubwürdig, was ich von Leuten gehört habe, die dabei waren. Er ist sicher auch kein in der Wolle gefärbter Rassist, aber zur Knirschung sieht wahrscheinlich auch anders aus. Also heute auf der Pressekonferenz in Wartburg hat er sich folgendermaßen geäußert.
Ich denke, ich habe in Kassel ganz gute Arbeit geleistet, aber mein Gott, das lässt sich nachlesen, ich habe einen sehr dummen Satz gesagt, für den ich mich öffentlich entschuldigt habe, für den ich mich privat entschuldigt habe, der mir unendlich leid tut. Darüber bin ich gefallen. Das ist gut so und nein, ist nicht gut so, aber das ist Teil meiner Geschichte und dazu stehe ich auch.
Und nun freut er sich, jetzt seine Erfahrungen hier einbringen zu können. Also er hat eine Chance, aber man muss sehen, also ein Kollege von der Thüringer Allgemeinen schrieb, er steht unter Bewährungsdruck und wird sich jetzt sicher doppelt reinknien.
Henry Bernhard, Landeskorrespondent in Thüringen, über die Neubesetzung der Direktion der Wartburg-Stiftung. Vielen Dank. Kontroverse auch hier. In Osnabrück ist ein Theaterstück abgesetzt worden, das das antike Drama um König Ödipus zeitgenössisch überschreiben wollte, und zwar mit Bezug auf die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche. Allein im Bistum Osnabrück sollen 122 Priester und Diakone mehr als 400 Opfer missbraucht haben. Nachdem das Stück am Theater Osnabrück schon geprobt wurde, kam es zum Eklat, weil der Intendant fürchtete, die religiösen Gefühle der Gemeinde zu verletzen. Das Team wollte allerdings keine Kompromisse, wurde entlassen und das Stück Ödipus Exzellenz vom Spielplan gestrichen. Unser Theaterkritiker Michael Lages hat mit beiden Seiten gesprochen und lässt zunächst den Regisseur Lorenz Neulting zu Wort kommen.
An einem Dienstag ging es dann los mit dem Verbot. Dann kam die große Sitzung, wo der Intendant sagte, ihr missbraucht mich. Ich bin körperlich beschmutzt, wo er dem Ensemble uns drohte mit dem Wort, ich habe euch alle unter Vertrag, das ist mein Theater. Und wir auch noch als Terroristen beschimpft wurden dann vom Ensemble. Dann waren wir nicht mehr dabei, hat es das Ensemble dann berichtet.
Intendant Ulrich Muckrusch greift im Gespräch weiter zurück.
Also wir haben das Team beauftragt mit Ödipus und das Team wollte das Thema Ödipus mit katholischer Kirche Missbrauch verschneiden. Das haben wir aktiv befürwortet, haben gesagt, prima, mach das. Zu Beginn der Probenzeit gab es einen ersten Teil. Der erste Teil hat die Narrative behandelt, wie Vertuschung stattfand.
Der Streit begann danach, nach der ersten Probe von Teil 2.
Der zweite Teil hätte ein Gottesdienst sein sollen. Und dieser Gottesdienst war, zumindest jetzt in der Schriftform, so, dass er 1:1 komplett einen christlichen Gottesdienst von A bis Z nachgebaut hat. Das aber ohne künstlerische Überformung, ohne irgendeine Form von Gestaltung. Das fand ich einfach nicht adäquat. Das fand ich auch künstlerisch einfach zu dünn.
Er habe auf Veränderung gehofft, sagt der Intendant.
Deswegen habe ich gesagt, das bitte so nicht, aber guck doch, wie eine Form sein kann. Das haben wir dann versucht. Aber leider ist ab dem Moment das Gespräch abgerissen. Das heißt, das Team hat in dem Moment nur noch gesagt, okay, wenn das nicht sein soll, dann wollen wir absolute Kunstfreiheit oder nichts. Absolute Kunstfreiheit heißt, wir machen, was wir wollen und du darfst maximal zur Generalprobe kommen.
Lorenz Neulting ist derweil noch immer zutiefst erschreckt über die Härte, die dem künstlerisch arbeitenden Team am Kulminationspunkt der Auseinandersetzung entgegenschlug.
Ich bin sehr katholisch sozialisiert. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil da so eine große Machtgeste auf einmal im Raum war und auch so eine Gewalt in der Sprache, so ein Feudalherrscher-Gehabe, sage ich mal, das kam völlig überraschend.
Der Intendant dagegen sah sich, so sagt er, einem Team gegenüber, das die Zusammenarbeit verweigerte.
Das ist wichtig, weil es macht klar, dass nicht irgendwie ein allmächtiger Intendant ein junges, kreatives Team gefeuert hat, sondern dass ein Team ab einem gewissen Zeitpunkt die Zusammenarbeit verweigert hat.
Keine gemeinsame Basis sah das Team um Neulting in dem Kompromisspapier, das Intendanz, Schauspielleitung und Dramaturgie vorlegten und das Muckrusch so beschreibt.
Wir haben ihnen ein Schriftstück angeboten, wo wir gesagt haben, schau mal, wir geben dir schriftlich, dass ein Gottesdienst gezeigt werden kann. Aber die Symbole werden nicht diskreditiert. Und die Antwort darauf war, nein. Du darfst nicht auf die Probe kommen, du darfst das nicht kommentieren und dann kannst du am Schluss entscheiden, ob es zur Premiere kommt. Das ist das Einzige, was wir dir zugestehen. Und da habe ich gesagt, gut, das kann ich in meiner Gesamtverantwortung als Intendant einfach nicht annehmen. Tut mir leid.
Lorenz Neulting hingegen sah in diesem Papier einen Angriff auf die Freiheit der Kunst.
Das ist nichts Verbietenswürdiges, was wir gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich der absolute Horror, weil sich zeigt, dass diese sicheren Orte nicht sicher sind.
Dominikus Meyer übrigens, im vorigen Jahr vom Papst in der Nachfolge des zurückgetretenen Vorgängers Franz Josef Bode zum neuen Bischof von Osnabrück ernannt, sowie das Bistum insgesamt haben sich zum Theaterkonflikt inhaltlich nicht geäußert, nur darauf hingewiesen, dass kirchliche Mitarbeiter keinerlei Einfluss genommen hätten auf den Fall. Am letzten Tag im August hätte die Premiere stattfinden sollen. Für den kommenden Donnerstag plante das Theater quasi als Ersatz für das Stück einen Gesprächsabend über sexuellen Missbrauch in der Kirche. Auch Karl Hauke sollte sprechen, Vertreter der betroffenen Initiative Eckiger Tisch und sowohl an der großen Osnabrücker Studie zum Thema beteiligt, als auch dramaturgischer Berater im Team für Ödipus Exzellenz. Nach der Absage des Stückes durch das Theater hat Hauke seinerseits dem Theater abgesagt. Er nimmt lieber an einer Art kleiner Demo teil, die das Team um Neuting mit der Giordano Bruno Stiftung plant, am selben Abend am kommenden Donnerstag. Nicht im, sondern vor dem Theater.
Michael Lages über die Absetzung des Theaterstücks Ödipus Exzellenz in Osnabrück, das sexualisierte Gewalt durch Priester der katholischen Kirche thematisieren wollte. Plastik spaltet die Gesellschaft, vielleicht sogar die Welt, wie man jetzt gerade in Genf sieht, wo sich 180 Nationen nicht auf ein Abkommen zum Umgang mit Plastik einigen konnten. Tatsächlich ist der Stoff heute überall, wo er nicht hingehört, in den Ozeanen, in der Nahrung, in den Körpern von Tieren und Menschen. Aber er war im 20. Jahrhundert auch ein Versprechen. Leicht formbar, für fast alles einsetzbar und in der Massenproduktion erschwinglich für die meisten Menschen. Ein Alltagsprodukt bis heute, denn wir benutzen Plastik jeden Tag, wenn wir am Rechner arbeiten, ins Auto steigen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Was der Stoff über unsere Gesellschaft erzählt, darüber habe ich mit Tim Bechtold von der neuen Sammlung des Designmuseums in München gesprochen. Er leitet die Restaurierungsabteilung. Das Museum beinhaltet eine der bedeutendsten Sammlungen für Design des 20. und 21. Jahrhunderts. Das heißt, es gibt sehr viel Plastik.
Bei uns im Museum steht sehr viel Plastik, natürlich, weil wir ein Museum sind, das sich vorwiegend dem Industriedesign widmet. Also wir sammeln quasi seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Und der Durchstart der Kunststoffe in den späten 50er, frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, der schlägt sich im angewandten Design, in der angewandten Kunst, schlägt er sich natürlich extrem nieder. Also sprich, wir haben so ziemlich in jedem Sammlungsobjekt Kunststoffe verortet.
Was Sie ja machen, ist, Sie restaurieren Plastik. Ich finde, das klingt eigentlich fast wie ein Anachronismus, denn Plastik ist ja eben ein Problemstoff, wie ich das vorhin ja auch schon gesagt habe. Es ist gesundheitsgefährdend, eine enorme Belastung für die Natur. Ist das etwas, was in den letzten Jahren für Sie auch im Umgang mit dem Material spürbarer wurde?
Indirekt. Also natürlich sind wir daran interessiert, die Sammlungsstücke, die wir haben, bestmöglich zu erhalten, und insofern konservieren wir Kunststoffe fast mehr, als dass wir sie restaurieren, weil restaurieren ist teilweise sehr, sehr schwierig, weil ich bei einem Kunststoff häufig einen chemischen Abbau habe, sprich eine Umwandlung der chemischen Struktur, und da kann man dann häufig auch gar nichts mehr machen, also zumindest ich kann das nicht zurückführen. Aber wo in der Restauratorenwelt so ein Stück weit die Arme nach oben gingen und alle aufgeschrien haben, waren, als die Biodegradables mehr und mehr irgendwie in unsere Gegenwart kamen und wir auch gesehen haben, solche
die
Stücke.
Die Biodegradables, was ist das?
Also
genau?
die Kunststoffe, die sich biologisch abbauen. Und da gingen natürlich bei den Restauratoren, Konservierungswissenschaftlern, da waren die Aufschreie laut, haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt, wenn wir das in die Sammlung kriegen, die halten ja gar nicht. Und wenn wir jetzt von der Sammlung ausgehend sagen, wir konservieren unsere Kunststoffe, dann versucht man natürlich, die Alterungsmechanismen möglichst zu explodieren, also möglichst irgendwie auszuschließen. Wenn ich also weiß, ein Weich-PVC altert vor allen Dingen durch Licht und Wärme, dann schaue ich halt, wenn ich so ein Stück bekomme, wo große Teile elementar aus Weich-PVC bestehen, dann versuche ich da möglichst eher eine kühle Lagerung zu gewährleisten, mit wenig Licht, dass man versucht, also solche Alterungsparameter auszuschalten oder möglichst niedrig zu halten.
Ich glaube, was das Problem heute natürlich ist, ist, dass Plastik im 20. Jahrhundert zum Massenprodukt wurde. Es ist ja im Fall von Zelluloid nicht nur das, sondern auch ein Kulturträger. Es gibt diverse Design-Ikonen wie den Freischwinger von Werner Panton oder das Bobby-Car. Was bedeutet das für diese kulturgeschichtlichen Objekte, wenn Plastik heute eben ein Problemstoff ist?
Wir sehen das ein Stück weit schon, müssen wir auch unabhängig von zeitgenössischen Problemen oder alltäglichen Problemen, die mit den Kunststoffen verbunden sind. Es ist natürlich auch eine ganz andere Zeit. Man war in der Zeit komplett begeistert. Man hat auf Kunststoffe gesetzt. Und ich glaube, wir dürfen auch in der ganzen Diskussion nicht vergessen, dass Kunststoffe für uns auch, und es ist ein extrem demokratisches Material. Es sind plötzlich
Sachen, das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, weil Plastik dadurch, dass es eben erschwinglich war, einen demokratisierenden Aspekt hatte. Also ein Stoff, aus dem man fast alles herstellen kann, der sozial eben auch gerechter war, weil er bezahlbar war. Wie konnte daraus denn so ein großes Problem werden?
Wir müssen uns schon alle bewusst sein, was es für uns bedeuten würde. Sie haben ja in Ihrer Anmoderation gesagt, dass wir auch heute immer noch Kunststoffe verwenden. Das ist richtig, aber ich würde sogar sagen, dass wir heute noch viel, viel mehr Kunststoff verwenden und unser alltägliches Leben viel unmittelbarer auf Kunststoffe baut und sich auch verlässt. Ob das jetzt im Medical Design ist, also auch Materialien, die in dem Körper verbaut werden, die bei Operationen verwendet werden, die für hygienische Bereiche eingesetzt werden. Also wir sind eigentlich nicht nur umzingelt von Kunststoffen, sondern wir benötigen sie auch dringend. Also wenn wir die jetzt weglassen würden, das ist jetzt nicht nur ein Stuhl zum Sitzen, der dann weghält, sondern das sind eigentlich auch Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, die uns damit auch ein Stück weit wegbröseln. Dass wir natürlich viel zu viel davon produzieren und dass wir auch die Resultate gar nicht richtig haben abschätzen können. Aber das ist für uns in den Sammlungen, sehen wir, dass da auch teilweise Sachen zustande gekommen sind oder sehr viel, die einfach nicht länger als maximal 30, 40 Jahre halten. Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Industrie sagt, nach 3 Jahren gibt es sowieso neue Gerätezyklen, also verwenden wir auch ein Material, was gar nicht so haltbar ist. Und damit landet es natürlich sehr, sehr schnell am Müll.
Der Restaurator Tim Bechtold von der neuen Sammlung des Designmuseums in München über den Umgang mit Plastik in Design und Kunst. Zahlreiche Schriftsteller, Politiker und Künstler fordern, Auftritte der russischen Sopranistin Anna Netrebko zu streichen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Diese Forderung haben mehr als 50 ukrainische Schriftsteller und Künstler sowie britisch und neuseeländische Politiker ausgesprochen. Sie richtet sich an das Royal Ballet und die Royal Opera in London. Die russische Opernsängerin soll an den beiden Häusern im kommenden Monat in der Produktion von Puccinis Oper Tosca auftreten. Netrebko sei aber ein langjähriges Symbol der kulturellen Propaganda für ein Regime, das für schwere Kriegsverbrechen stehe. Das schreiben die Unterzeichnenden in einem Brief an die englische Zeitung Guardian. Von ihnen scheint offensichtlich niemand daran zu glauben, dass Donald Trump Wladimir Putin tatsächlich zu einem annehmbaren Frieden bewegen kann. Den offenen Brief unterschrieben haben unter anderem der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov sowie die ehemalige neuseeländische Premierministerin Helen Clark. Die Kultureinrichtung und auch Netrebko lehnten eine Stellungnahme ab. Ganz anders US-Präsident Donald Trump. Er nimmt zu allem und jedem Stellung. Während heute die Welt auf den Gipfel von Trump und Putin in Alaska blickt, war es vor einigen Tagen vor allem die Kulturwelt, die entsetzt auf Trumps Einflussnahme auf den größten US-amerikanischen Museumsverbund Smithsonian schaute. Eine seiner Forderungen, die 21 Museen sollen ihre Ausstellungen und Kataloge bei der Regierung einreichen. In den USA regte sich dagegen nur wenig Kritik. Ein Umstand, der Marion Ackermann, die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, befremdet, wie sie in unserer Sendung Fazit sagte.
Wir fanden es auch unerträglich, dass es so still blieb. Wenn man die Stimme nicht mehr erhebt, dann stimmt auch was nicht. Also wir dürfen nicht still bleiben. Also wir müssen schon darauf verweisen, dass Kultur und Wissenschaft eben nur gedeihen kann, wenn man ihnen diese Freiheit lässt. Und dass wir darum kämpfen werden.
Eine kämpferische Marion Ackermann, Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das ganze Interview können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Und noch eine traurige Meldung zum Schluss. Der Moderator Rainer Holbe ist tot. Seine ZDF-Show Starparade war in den 1970ern ein Straßenfeger. Später baute Rainer Holbe das deutsche Privatfernsehen mit auf und moderierte unter anderem das Frühstücksfernsehen. Für seine Talkshow Die Woche erhielt er den Grimme-Preis. Holbe wurde 85 Jahre alt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten über die internationalen Erwartungen an das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska. Morgen dazu auch mehr in Kultur heute. Heute mit Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.